Eine silberne Tabakdose mit Spuren eines Schusses. Viel mehr ist Bekir von seinem Vater nicht geblieben. Bekirs Vater, der wurde vor 30 Jahren beim Massaker von Srebrenica ermordet. Serbische Soldaten haben dort damals in wenigen Tagen mehr als 8000 bosnische Muslime getötet, vor allem Jungen und Männer. Heute, da steht der Name Srebrenica für das seit dem Zweiten Weltkrieg schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa. Wie leben Menschen wie Bekir und seine Mutter weiter nach diesem Verbrechen in dieser Stadt? Der Filmemacher Ralf Weiermann war seit Mitte der 90er Jahre schon fast ein Dutzend Mal in Bosnien-Herzegowina. Für einen Filmdreh hat er Srebrenica besucht. Und von diesem Besuch berichtet er uns in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 11. Juli. Hallo Ralf, herzlich willkommen.
Hallo Elena.
Du warst vor kurzem für einen Dreh in Srebrenica. Merkt man der Stadt noch an, dass da vor 30 Jahren ein Völkermord stattgefunden hat? Und wenn ja, wie?
Also ich würde absolut sagen, ja. Also man merkt Srebrenica auf jeden Fall an, dass da vor 30 Jahren etwas Schlimmes passiert ist. Es gibt sehr viele zerschossene Häuser, leerstehende Häuser, ganz viele Dinge, die noch zerstört sind. Da sind wenig Menschen. Auf der Straße haben wir mehr oder weniger streunende Hunde gesehen und eigentlich nur Leute, die schnell mal von A nach B gehen, ins Geschäft oder so. Also kaum Cafés, sehr, sehr wenig Bewegung, sehr wenig Leben. Und mein Sohn, der mit mir den Film gemacht hat, und auch der Kameramann, sind die ersten zwei Tage mit offenem Mund da durchgefahren. Aber das gibt's ja nicht. Ich meine, hier wohnen jetzt noch 4.000 Leute. Früher waren es mal 30.000. Aber auch von den 4.000 sieht man sehr, sehr wenig. Also ich fand es ein bisschen gruselig unterm Strich. Und das hängt natürlich ganz klar mit dem zusammen, was vor 30 Jahren dort passiert ist.
Die Menschen, die heute in Srebrenica wohnen, verbindet die alle noch etwas mit dem Massaker?
Da kann man von ausgehen. Also das sind sowohl Täter wie auch Opfer. Zum Beispiel Bekirs Mutter, unser Protagonist, den wir getroffen haben, die ist einfach irgendwann zurückgezogen, weil dort ist sie groß geworden, das war ihr Zuhause. Da hat sie auch ihr Haus. Das ist gar nicht so leicht wirtschaftlich, sich irgendwo anders in Bosnien dann neu aufzustellen. Deswegen ist sie dann einige Jahre nach dem Krieg wieder zurückgegangen. Und so wird es vielen gegangen sein. Während viele andere, gerade junge Leute, natürlich weggehen auf der Suche nach Arbeit und nach einer Perspektive. Also wer irgendwie interessante Jobs sucht, ist in Srebrenica sicherlich falsch.
Du hast gerade schon von Bekir gesprochen. Wer ist Bekir und was ist seine Geschichte?
Bekir ist Jahrgang 94, also als der Völkermord passierte, war er ein Jahr alt. Und jetzt ist er ein junger Mann, der nicht mehr in Srebrenica lebt, sondern zwei Stunden dort entfernt. Und jetzt beim Filmen haben wir ihn am ersten Drehtag bei seiner Mutter getroffen. Vorher waren wir mit ihm einkaufen, weil seine Mutter ihn gebeten hatte, noch für ihn einkaufen zu gehen. Und dann waren wir mit ihm im Supermarkt und sind dann gemeinsam mit ihm zu seiner Mutter gefahren. Also wir saßen dann mit Bekir und der Mutter in der Küche. Bekir hat Zwiebeln geschnitten, weil die beiden was kochen wollten. Und dann haben wir das Thema angesprochen, den Völkermord. Was ist denn vor 30 Jahren genau passiert?
Das ist nur das,
und dann fing sie an zu reden, hat auch sehr viel erzählt, sagte, jetzt geht dieser ganze Film wieder los, sobald ich mich dran erinnere, kommt das alles wieder. Und erzählte uns dann an dem Tag, dass es dann passiert ist, dass die serbischen Nationalisten von den Bergen runtergekommen sind. Und sie erzählte dann, dass überall geschossen wurde, und auf den Dächern gab es Kugeln. Ihr Mann hatte den Bekir auf dem Arm und sollte ihn dann zu ihr geben, weil die Soldaten gesagt haben, gib mal das Kind lieber deiner Frau, du gehst mit uns. Und dann erzählte sie uns, dass sie danach ihren Mann niemals wiedergesehen hat.
Wissen Bekir und seine Mutter denn, was mit dem Vater passiert ist?
Der wurde vermutlich an dem Tag getötet. Genau weiß man das nicht, weil die beiden haben nach dieser Trennungssituation, als die Soldaten gesagt haben, gib das Kind mal deiner Frau und du kommst jetzt mit uns, danach haben sie ihn beide nie wieder gesehen. Und er ist dann Jahre später, so wie ein Großteil der Opfer, in einem der Massengräber gefunden worden und später dann bestattet worden.
Und wie ist es für Bekir und seine Mutter heute in Srebrenica?
Tja, die leben in einem Haus, das ist jetzt im Krieg nicht groß zerstört worden. Sieht trotzdem aus wie eine Ruine oder ein nicht fertig gebauter Rohbau. Also alles, als wenn man morgen die Koffer packen und auch wieder verschwinden müsste. Aber sie haben halt nur diesen Platz, oder die Mutter hat nur diesen Platz. Bekir lebt ja mit seiner Frau und seiner Tochter zwei Stunden da entfernt, aufgrund seiner Arbeit. Und der Bekir kann es auch nicht so ganz verstehen, dass seine Mutter immer noch da ist. Er sagt immer, komm doch mit uns nach Grafanica, wo er lebt. Aber sie kann irgendwie nicht loslassen. Und das habe ich jetzt von einigen Leuten erfahren, die gesagt haben, sie sind zurückgekommen, um nah bei den Angehörigen zu sein, die entweder auf dem Friedhof liegen oder teilweise auch noch gar nicht gefunden wurden.
Du hast vorhin schon mal das so angedeutet, dass in dieser Stadt sowohl noch Täter als auch eben Opfer wohnen, also quasi Tür an Tür. Wie gehen die Menschen da damit um?
Was ich gehört habe von Bekir ist, dass es im Grunde sehr wenig Schnittmengen gibt, dass man einfach nebeneinander herläuft. Es ist jetzt auch nicht so, dass das noch wie ein schwelender Konflikt wäre oder dass jetzt alle Serben sagen, die Bosniaken müssen aus der Stadt raus oder so. So sicherlich nicht. Ich empfinde es als ein Nebeneinanderherleben. Aber Gemeinsamkeiten gibt es, glaube ich, tatsächlich auch nicht so viele.
Und wie wird dieses Massaker in der Stadt aufgearbeitet oder wie wurde es aufgearbeitet?
Was ich von unseren Gesprächspartnern gehört habe, ist, dass schon das Museum, was es jetzt gibt, eine Gedenkstätte und der Friedhof, dass man da schon sehr für kämpfen musste. Es gab auch keine finanzielle Unterstützung. Also diese Gedenkstätte liegt im Vorort Potocari. Das ist vom Stadtzentrum Srebrenica so 10 Kilometer entfernt. Und die Gedenkstätte besteht aus zwei Teilen. Das eine ist ein Museum und das andere ist der Friedhof. Das Museum ist eine große Halle, eine ehemalige Batteriefabrik. Und das war 1995 der Hauptstützpunkt der Blauhelmsoldaten der UN. Und in diesem Stützpunkt ist heute das Museum mit Videos, mit Gegenständen, mit Informationstafeln und allem, wie so ein Museum halt aufgebaut ist, mit Zeitzeugen. Und auf der anderen Seite der Straße ist der Friedhof, das Memorial mit den Gräbern von insgesamt mal irgendwann 8.732 Opfern. Aber einige Stelen haben halt noch niemanden darunter, weil über 1.000 Menschen noch nicht gefunden wurden. Das erste Mal waren wir auf dem Friedhof dann gemeinsam mit Bekir. Und da sind Tausende von Namen aufgeschrieben von allen Opfern. Und wir sind mit Bekir an diesen Namen vorbeigegangen. Und dann sagte er zu uns, da vorne, das ist der Name meines Vaters, Halit Halilovic.
Halilovic, Abdhalt, Mojot.
Und der ist 1995 beim Völkermord getötet worden. Damals war er 34 Jahre alt.
Blicken wir jetzt mal darauf, was 1995 in Srebrenica genau passiert ist. Es war die Zeit des Bosnienkrieges. Anfang der 90er gab es auf dem Balkan ja mehrere Kriege, die Jugoslawienkriege. Und der Bosnienkrieg war einer davon. Kurz zusammengefasst, worum ging es dabei damals?
Es ging ursprünglich um die Frage, bleibt Bosnien-Herzegowina im Ex-Jugoslawien im Verbund mit Jugoslawien und Montenegro nach dem Zerfall des Vielvölkerstaates und nach dem Zerfall der Sowjetunion, wo es darum ging, wer orientiert sich jetzt eigentlich nach Westen, wer will nach Europa und wer möchte in dem alten Verbund bleiben. Und der serbische Teil der Bevölkerung in Bosnien wollte gerne bei Serbien bleiben. Und der europäisch Orientierte, das waren tatsächlich die bosniakischen Muslimen, die wollten eher sich Richtung Europa orientieren. Und aus diesem Konflikt heraus, wo soll unser Land in Zukunft angesiedelt sein, ist dieser Krieg entstanden.
Srebrenica war als Ort in diesem Konflikt wichtig, weil dort in der Nähe ein Stützpunkt der Vereinten Nationen war. Die Stadt war dadurch also eine Art Sicherheitszone für viele Bosniaken. Wie genau kam es dann dazu, dass Srebrenica zum Schauplatz eines Völkermordes wurde?
Die hatten diesen Hauptstützpunkt in Potocari, wo heute die Gedenkstätte ist. Und dann gab es noch 6 oder 8 kleinere so Sicherheitsposten, die irgendwie der Bevölkerung signalisieren sollten, wir kümmern uns um euch und wir sorgen für eure Sicherheit. Und diese kleinen Sicherheitsposten sind am 10. oder 11. Juli als erstes von der Armee der bosnischen Serben quasi eingenommen worden. Die haben die UN-Soldaten entwaffnet, haben sie weggescheucht. Und von Potocari aus, von der Zentrale aus, wurde dann auch extrem wenig unternommen, muss man einfach sagen. Also es war mal die Rede davon, die NATO schickt Flugzeuge gegen die bosnischen Serben, die NATO wird eingreifen. Haben sie alles nicht gemacht, jedenfalls nicht in diesen Tagen. Also an dem 10. Juli, als Srebrenica eingenommen wurde von der Armee der bosnischen Serben, sind ganz viele Leute aus der Stadt geflohen und sind Richtung Potocari gelaufen, diese 10, 11 Kilometer bis zu dem Hauptstützpunkt von der UN, weil sie dachten, die UN ist ja dazu da, um uns zu schützen und dann gehen wir halt zu denen, damit sie das auch tun. Und auf das Gelände sind aber nur ein paar hundert gekommen, aus Platzgründen. Und der ganze Rest, mehrere tausend Leute, bis zu 20.000, 30.000 Leute standen draußen auf dem Gelände bei sengender Hitze und mussten dann irgendwie mit Wasser und rudimentär ein bisschen mit Essen versorgt werden. Aber die Lage war wirklich katastrophal. Und dann haben die bosnischen Serben irgendwann angefangen, mit der UN zu verhandeln und haben gesagt, das ist ja hier eine ziemlich doofe Situation. Wir können die Leute hier wegbringen und fahren sie auf bosnisches Gebiet. Jeder, der in Sicherheit gebracht werden will, den bringen wir in Sicherheit. Und die UN hat gesagt, ja, logistisch können wir das nicht leisten. Wir haben keine Busse, wir haben keine Möglichkeiten. Und der zuständige General auf der serbischen Seite, also bei den bosnischen Serben, Ratko Mladic, der hat gesagt, ja, wir haben die Busse, wir machen das schon. Und dann haben die ganzen Männer vor dem Lager dort abgeholt und wegtransportiert. Die sind dann zum großen Teil in den nächsten 48 Stunden umgebracht worden bei Massenerschießungen in Turnhallen, auf Fußballplätzen, in irgendwelche Gräber verscharrt worden, die sie vorher teilweise selbst ausheben mussten. Also da haben sich, glaube ich, ziemlich unvorstellbare Szenen abgespielt.
Wer hat dieses Massaker, diesen Völkermord, wer hat den angeordnet?
Das ist bis heute schwer zu sagen. Also wenn ich den Strafgerichtshof in Den Haag richtig nachvollzogen habe, dann ist Ratko Mladic und die Führungspersonen, die um ihn herum waren, die wurden als die Hauptverantwortlichen festgemacht, ohne wahrscheinlich jetzt sagen zu können, dass der am 9. Juli gesagt hat, wir machen jetzt in den nächsten 3 Tagen einen Völkermord. Es war aber nachweisbar, dass es einen Plan gab, alle diese Männer umzubringen, dass das nicht dann irgendwie zufällig von Tag zu Tag sich so entwickelt hat, sondern dass irgendwie klar war, wenn wir nach Srebrenica kommen, dann machen wir ein für alle Male in Anführungszeichen Schluss mit dieser Bevölkerungsgruppe.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat das Massaker von Srebrenica während des Jugoslawienkrieges als Völkermord eingestuft.
Es hat ein paar Jahre gedauert nach Srebrenica, bis es ein juristisches Urteil gab, aber 2007 hat der Internationale Gerichtshof diese Geschehnisse in Srebrenica eindeutig als Völkermord gewertet.
Ratko Mladic wurde vom UN-Kriegsverbrechertribunal unter anderem wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Wie wird er denn heute in Bosnien-Herzegowina gesehen?
Für die Bosniaken ist er der Schlechter vom Balkan, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und auch ja nach wie vor im Gefängnis sitzt und da möglichst auch bleiben soll oder vermutlich da auch bleiben wird. Auf der serbischen Seite wird er ganz anders gesehen. Wir waren in Ost-Sarajevo. In Sarajevo ist auch so ein bisschen, ist ja die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, ein bisschen aufgeteilt zwischen dem bosnischen und dem serbischen Teil. Und in dem Ostteil von Sarajevo sind wir an so einer Gedenktafel vorbeigekommen. Da wird an irgendwelche militärischen Heldentaten von Ratko Mladic erinnert. Und diese Tafel ist über Nacht mit Farbbeuteln beschmiert worden. Also da ist das Land, glaube ich, genauso geteilt, wie es de facto heute immer noch geteilt ist.
Und Srebrenica gilt bis heute ja als ein schrecklicher Schlüsselmoment in diesem Krieg. Wie ging es nach diesem Massaker, nach diesem Völkermord weiter?
Nachdem klar wurde, was in Srebrenica passiert ist, die Amerikaner, die vorher sehr zurückhaltend waren, gesagt haben, so jetzt ist Feierabend. Und dann Druck auf alle Kriegsparteien gemacht wurde und letztendlich noch in diesem Jahr, wenige Monate nach Srebrenica, der Friedensvertrag von Dayton unterschrieben wurde, auf Druck der internationalen Gemeinschaft. Da standen dann in Ohio alle hinter dem Schreibtisch, Kohl, Chirac, Bill Clinton, und haben einen Friedensvertrag geschlossen zwischen den Kriegsparteien.
Nach fast 4 Jahren Krieg ist in Bosnien der Frieden greifbar. Die Präsidenten von Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien verständigten sich im amerikanischen Dayton auf ein umfassendes Abkommen.
Juristisch wurde das, was in Srebrenica passiert ist, zumindest teilweise aufgearbeitet. Der Internationale Gerichtshof, der hat den Massenmord als Völkermord verurteilt. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ratko Mladic verurteilt.
Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den bosnisch-serbischen Ex-General Mladic wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt.
Es hat aber bis 2024 gedauert, dass die UN einen Gedenktag eingeführt hat, der 11. Juli. Wie waren denn die Reaktionen darauf und warum hat das überhaupt so lange gedauert?
Warum es so lange gedauert hat, das frage ich mich auch. Es gab einzelne Mitgliedsländer der UN, die das über Jahre vorbereitet und nach vorne gebracht haben. Da war Deutschland in führender Rolle dabei. Ja, die wollten diesen Gedenktag unbedingt. Naja, und wer dagegen war, kann man sich ja gut vorstellen. Also die bosnischen Serben fanden das nicht cool. Serbien selbst fand es auch nicht so toll.
Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist nach New York gereist, weil er in dem Gedenktag an die Opfer des Massakers von Srebrenica einen Angriff auf sein Land sieht.
Der serbische Präsident Vučić saß dann bei den Vereinten Nationen mit einer serbischen Flagge um die Schultern, was schon etwas ungewöhnlich ist für dieses Gremium, um dagegen zu protestieren. Er wusste aber auch schon vorher, dass es da nichts abzustimmen gibt. Es war mehr eine symbolische Handlung, weil Herr Vučić seinen Leuten mal wieder so auf der nationalen Ebene zeigen wollte, dass er da dagegen hält und dass er von dieser Definition Völkermord gar nichts hält. Er konnte es nicht verhindern. Und ich habe jetzt von vielen Leuten gehört in Bosnien, auf der Seite der Bosniaken sind viele Menschen sehr froh über diesen Gedenktag, weil sie sagen, es zeigt auch nach so langer Zeit, dass uns doch noch nicht alle vergessen haben.
Den Gedenktag gibt es noch nicht so lange, aber schon kurz nach dem Massaker von Srebrenica wurde, auch aus internationalem Interesse, angefangen, das Massaker aufzuarbeiten. Das war 1996.
Eines der schlimmsten Kapitel des Bosnienkrieges soll jetzt aufgeklärt werden. Unter dem Schutz von schwer bewaffneten US-Soldaten haben Experten des Haager Kriegsverbrechertribunals mit der Untersuchung von Massengräbern bei Srebrenica begonnen.
Wie wurde denn der Vater von dem jungen Mann, von dem du erzählt hast, von Bekir, wie wurde der identifiziert und was hat man von ihm gefunden?
Also man hat ihn relativ komplett gefunden, was gar nicht normal war, weil viele Leichen wurden auch nur teilweise dann geborgen. Es gab die etwas perfide Zusatz-Extra-Geschichte, dass als der Krieg dann zu Ende war und klar war, so jetzt die internationale Gemeinschaft guckt jetzt doch etwas schärfer hin, wurden viele Massengräber von den Tätern nochmal geöffnet und die Knochen in der ganzen Region woanders wieder verstreut. Einfach um Spuren zu verwischen und um der Verantwortung zu entgehen. Und bei Bekir war es aber so, dessen Vater ist in einem Massengrab gefunden worden. Wir waren dann mit Bekir in seinem Kinderzimmer oder seinem ehemaligen Kinderzimmer. Da sieht alles noch so aus wie früher. Schallplatten, Bücher, Kindersachen halt. Und da hat er uns eine Tabakdose von seinem Vater gezeigt und hat uns erzählt, dass diese Tabakdose in einem Massengrab gefunden wurde, zusammen mit der Leiche seines Vaters. Und hat er uns die so ein bisschen gezeigt. Da gibt es ein Einschussloch vorne an der Ecke von dieser Dose. Und er geht davon aus, dass diese Kugel, die dieses Loch verursacht hat, wahrscheinlich auch die Kugel war, die seinen Vater umgebracht hat.
Und diese Tabakdose wurde in dem Grab gefunden?
Genau, die lag neben dem Leichnam. 2003, als die Gedenkstätte eröffnet wurde, gab es eine erste Bestattung von den Leichnamen, die bis dahin geborgen worden waren. Und da war Bekirs Vater auch mit dabei. Der wurde also 2003 dann bestattet.
Du hast erzählt, Bekirs Mutter ist nach Srebrenica zurückgezogen, vielleicht auch, weil sie die Vergangenheit nicht loslassen kann. Bekir wohnt nicht mehr in der Stadt, ist aber noch regelmäßig dort. Wie geht er denn mit der Vergangenheit um?
Also er hat diesen Verein gegründet, Adopt Srebrenica, in dem er versucht, mit Jugendlichen aus Srebrenica und der Umgebung Erinnerungsarbeit zu machen. Das ist für ihn persönlich ganz wichtig. Ich habe ihn selber als der hat seine fröhlichen Momente schon, aber der hat auch sehr viele traurige Momente. In seinen Augen kann man einen Teil von dieser Geschichte noch lesen.
Und was macht sein Verein genau?
Also er würde, glaube ich, jetzt sagen, wir sind einfach nur ein Verein für junge Menschen, die sich treffen, eine gute Zeit haben wollen und die verstehen wollen, was in Srebrenica früher passiert ist, aber auch wie diese Stadt heute tickt. Also er will irgendwie versuchen, über die Vergangenheit auch so ein bisschen drüber zu kommen und irgendwie ein Stück weit Normalität zu schaffen für die Jugendlichen. Die machen jetzt nicht jede Woche zweimal irgendwie Völkermordarbeit, sondern die gehen einfach auch Tischtennis spielen und machen schöne Aktionen zusammen. Aber sie gehen auch in ehemalige Ruinen, archivieren Dokumente, die sie noch finden, suchen auch Dinge heraus, um zu erfahren, wie Srebrenica vor dem Krieg war. Das ist dem Bekir immer ganz wichtig, mal zu schildern, dass Srebrenica vor dem Krieg eine blühende, schöne, wirtschaftlich erfolgreiche Stadt war. Srebrenica heißt übersetzt Silberstadt, gibt es eine riesen Eisenerz- und Silbermine und früher war das mal eine richtig reiche Stadt mit einem großen Kurhaus.
Und was finden die da für Dokumente in diesen Ruinen noch?
Also wir sind einen Tag mit denen gegangen in die Ruine von diesem Kurhaus. Und da liegen zum Beispiel noch die ganzen Behandlungsdokumente, also irgendwelche Papiere von einer Frau, die aus Bratunac kam und da eine Kur gemacht hat. Das liegt da alles irgendwo im Keller zwischen zerschossenen Badewannen und alten Geschichten rum. Also ein einigermaßen skurriles Ambiente, ist aber seit den 90er Jahren nicht systematisch irgendwie aufgeräumt worden. Bleibt da einfach so liegen. Und wir haben dann die Jugendlichen so ein bisschen gefragt, wie sie denn überhaupt mit dieser Erinnerungskultur umgehen und welche Rolle das spielt.
koji čiji roditelji možda ne pričaju dovoljno o tome sa svojom djecom.
Und ein junges Mädchen hat uns dann erzählt, dass vor allen Dingen die Eltern natürlich den größten Einfluss darauf haben, dass sie ihren Kindern erzählen, was und wie es passiert ist. Und dass man das nicht vergisst. Und bei Freunden, die vielleicht weniger von ihren Eltern erfahren, muss man dann dafür sorgen, dass man denen das selber noch weitergibt.
Erfährt Bekir da Unterstützung von der Stadt oder gibt es da auch Gegenwind, gerade wenn du sagst, dass da ja auch noch viele bosnische Serben leben?
Genau, also ich glaube, er erfährt keinen Gegenwind, das habe ich nicht wahrgenommen, allerdings auch keine Unterstützung. Die müssen halt auf Spenden setzen, die kommen dann irgendwo aus Europa, aus Deutschland. Seine große Unterstützung ist halt Valentina, die ist Serbin, mit der macht er das zusammen. Das ist natürlich auch schon mal eine Aussage.
Und wie geht er mit seinen eigenen persönlichen Erinnerungen an seinen Vater um?
Ich glaube, er denkt tatsächlich sehr viel über seinen Vater nach. Und er hat uns auch erzählt, wir waren dann mit ihm auf dem Friedhof am Grab seines Vaters, dass gerade seit er jetzt selber Vater ist, seit knapp 2 Jahren, dass das Thema ihn nochmal neu eingeholt hat einfach. Ich habe ihn dann noch gefragt, was er denn seiner Tochter mal irgendwann erzählen wird von ihrem Großvater, den sie ja leider nicht kennenlernen kann. Und hat dann gesagt, dass er da häufiger drüber nachdenkt, weil er hatte nun mal keinen Vater. Und jetzt ist er selber einer und er wird seiner Tochter, glaube ich, sehr viel von seinem Vater erzählen. Und meinte dann, das wird auf jeden Fall die Geschichte eines guten Menschen sein. Und ich bin einfach im Nachhinein stolz auf meinen Vater, auch wenn ich ihn selbst nie kennengelernt habe. Und ich glaube, dass auch seine Enkelin stolz auf ihn sein wird.
Und wenn es offiziell gar nicht so eine richtige Erinnerungskultur gibt, gar nicht so viel aufgearbeitet wird, wie sieht es denn eigentlich mit der Versöhnung aus zwischen bosnischen Serben und bosnischen Muslimen in Srebrenica?
Also ich habe die Stimmung als nicht besonders versöhnlich empfunden, sondern ja, man lebt parallel nebeneinander her, man lässt sich in Ruhe, man ist ja auch froh. Der einzige Vorteil an diesem Dayton-Friedensvertrag ist eben, dass man seit 30 Jahren Frieden hat. Und das ist ja auch nicht gering zu schätzen. Aber versöhnlich, also ein Freund von Bekir hat mir erzählt, wenn er wüsste, wer seinen Vater umgebracht hat, also wenn er es ganz persönlich wüsste, würde er morgen losziehen und dann wüsste er genau, was er tun würde. Obwohl er, das hat er dann danach gesagt, als gläubiger Muslim natürlich Rache gar keine Option ist. Das verbietet ihm seine Religion und trotzdem würde er es tun. Und das fand ich dann erstmal in dem Moment, habe ich mich ein bisschen erschrocken und dachte, boah, krasse Aussage. Aber das war zum Beispiel eher unversöhnlich als Moment. Es gibt natürlich auch versöhnliche Momente, aber so als Gesamtstrategie sehe ich da keine erfolgreiche Versöhnung.
Jetzt ist ja der 30. Jahrestag von dem Völkermord. Wie begeht Srebrenica diesen Tag?
Es gibt jedes Jahr am 11. Juli gibt es eine Beerdigung von den Leichen, die im Laufe des letzten Jahres geborgen und gefunden wurden. Ich habe jetzt gehört von Bekir, dass es in diesem Jahr 10 Körper sind, die dieses Jahr bestattet werden, 10 Leichen.
30 Jahre später werden also immer noch Leute beerdigt. Warum noch immer?
Der Unterschied bei den Muslimen ist, da gibt es ja keine Urnenbestattung, keine Feuerbestattung. Und deswegen, da spielt auch so dieses, der ganze Körper muss da in die Erde gelegt werden, spielt da eine ganz zentrale Rolle. Es gibt also jetzt zum Beispiel auch Leichenteile von Menschen, die geborgen wurden, wo die Familien sich bis heute gegen eine Bestattung wehren, weil sie sagen, vielleicht finden wir ja auch noch den Kopf oder den rechten Arm. Das hört sich jetzt alles so furchtbar an, aber so furchtbar ist es eben auch. Und manche Körperteile sind dann eben gefunden worden, andere noch nicht. Das kann man ja heute mit DNA alles perfekt zuordnen. Und da gibt es einige Familien, die haben zwar Teile von Leichen gefunden, aber noch nicht alle. Und die liegen jetzt irgendwo in Aufbewahrung, sind aber noch nicht bestattet. Aus diesem Grund, weil man gerne den kompletten Leichnam beerdigen möchte.
Also geht es da um eben ein persönliches Gedenken und vielleicht auch nochmal einen Abschluss finden?
Genau, das glaube ich ist mit das Erste. Und dann ist natürlich dieser Friedhof, wenn man da reingeht und sieht 8732 weiße muslimische Friedhofsstelen. Die sind jeweils so 1,10 Meter, 1,20 Meter hoch. Da steht dann der Name und die Daten von dem Menschen drauf, der dort bestattet liegt. Also allein diese Anzahl, man steht da drin und das zieht einem die Schuhe aus. Aber diese Masse kriegt man dort optisch sehr gut mit irgendwie. Und das macht einem dann nochmal klar, was da innerhalb von wenigen Tagen vor 30 Jahren passiert ist.
Und was wünscht sich Bekir für die Zukunft?
Also er will diesen Verein weitermachen. Das ist ihm tatsächlich diese Zusammenarbeit mit der Valentina und auch das mit den Jugendlichen, das ist ihm total wichtig. Das wird er nicht so schnell dran geben. Ja, er will, glaube ich, seine Mutter irgendwann aus Srebrenica wegbekommen. So habe ich ihn verstanden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Ziel ist von ihm, dass seine Mutter bei der Familie ist und nicht alleine in diesem Haus in Srebrenica bleibt. Und dann, ich würde jetzt mal sagen, der will authentisch sein und für sich selbst und seine Familie ein schönes Leben. Und für seine Tochter, die jetzt Gott sei Dank eben einen Vater hat, im Gegensatz zu ihm, will er, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also ich habe ihn so von seinen Emotionen her als einen sehr verantwortungsbewussten und sehr engagierten Vater erlebt.
Vielen, vielen Dank, Ralf, für diese spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Journalist und Filmemacher Ralf Weiermann hat Srebrenica besucht. 30 Jahre nachdem dort das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Den Link zu seiner Arte-Doku Srebrenica – Leben im Schatten des Völkermords findet ihr in den Shownotes. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger, Produktion Timo Lindemann, Konrad Winkler, Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wollt ein bisschen mehr verstehen, wie die Welt funktioniert und immer Spezialwissen im Gepäck haben? Dann hört rein in den Podcast meiner Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel. Warum bringt es die Einwohner Balis inzwischen zur Weißglut, wenn sie mit ansehen müssen, wie Touristen heimische Bräuche ignorieren und Heiligtümer missachten? Und wie setzen clevere Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Krieges ein? Im Weltspiegel-Podcast blickt ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche eine halbe Stunde. Spannende Geschichten aus der ganzen Welt. Im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek.